Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute wirklich mit einem ganz besonderen Gast, man muss eigentlich sagen mit einem Ehrengast. Ich habe Clemens Kubi eingeladen, mit mir heute ein interessantes Gespräch zu führen. Hallo Clemens, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo.
Und ich könnte mir vorstellen, viele von euch, liebe Zuschauer, kennen Clemens auch schon. Er ist nicht ganz unbekannt. Die ihn nicht kennen, werden ihn heute kennen und schätzen lernen. Clemens hat einen sehr interessanten Lebenslauf und Werdegang. Und wir haben uns einfach vorgenommen, heute mal in dieser Sendung ein bisschen über vielleicht einige Stationen aus seinem Leben zu sprechen, seine Einschätzung der aktuellen Zeit, der Vergangenheit und wohin sich die Welt so entwickelt. Es ist also, wenn man so will, ein Gespräch über Gott und die Welt und Clemens Kubi. Und da habe ich mich sehr lange drauf gefreut, dass das jetzt endlich so zustande gekommen ist.
Wunderbar. Es ist schön, dass du dich da so engagierst und so einen Kanal aufgebaut hast, der wirklich Menschen hilft, ihr Bewusstsein zu erweitern. Und das halte ich ja für das Nötigste, was die Menschheit jetzt unbedingt braucht. Weil mit dem Bewusstsein, das so die große, große Mehrheit hat, fahren wir den Planeten an die Wand. Und das wäre schade. Wir haben so einen schönen Planeten, der für alle alles bietet. Es könnte jedem gut gehen hier. Aber nein, das Ego zerstört die ganze Harmonie und die Lebensfreude. Und dagegen wollen wir mal ein bisschen eine Alternative aufzeigen.
Ja, und da sprichst du eigentlich auch schon mehr oder weniger das Thema an, auf das ich eingehen wollte. Du engagierst dich, kann man sagen, eigentlich für das Wohl des ganzen Planeten oder aller Menschen und hast das ja auch schon in jüngeren Jahren politisch gemacht. Ich würde jetzt fast von der Jugendsünde sprechen, aber sie geschah ja damals in guter Absicht. Du hast in den 80ern, bist du einer derjenigen gewesen, die Grünen gegründet haben. Und
das ging schon früher los. Also ich habe 1967 Abitur gemacht und bekam dann einen Studienplatz in West-Berlin. Damals gab es noch die Mauer, da war alles überschaubar in West-Berlin. Und da ging gerade die 68er Studentenbewegung los. Und ich kam gar nicht zum Studieren, sondern eigentlich permanent zum Demonstrieren gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze, für die Studienreform und diese Dinge, die uns da sehr stark beschäftigt haben. Und das war eigentlich alles aber mehr so politisch ausgerichtet. Und dann brach ja diese ganze Studentenbewegung so 72 zusammen. Und also was man auch so APO nannte, außerparlamentarische Opposition. Mhm. Und da gab es auch bei mir eine ziemliche Krise, weil ich dachte so, was machen wir denn jetzt? Denn die einen wurden abgespalten in terroristische Ideen und die große Mehrheit hat sich halt angepasst oder sie wurde dogmatisch, also fürchterlich dogmatisch und das war auch nicht meine Heimat. Und da bekam ich durch verschiedene Umstände, es würde jetzt zu lang führen, den Tipp, es gibt doch noch die Natur. Da sagte ich, ach nee, was ist denn das? Ja. Weil wir leben doch hier in der Stadt. Also ich hatte, Natur kam bei mir eigentlich so nicht vor. Und dann bekam ich eine wunderbare Adresse in Weckelweiler. Das ist ein ganz kleines Dorf in Hohenlohe. Viele Deutsche wissen gar nicht, wo Hohenlohe liegt. Also zwischen Schwäbisch Hall und Rothenburg ob der Tauber. Und das war damals die einzige Volksheimschule für biologisch-dynamischen Anbau. Und da habe ich einen Kurs mitgemacht, den ich auch gleich gefilmt habe. Und mir blieb der Mund offen stehen, dass man mit dem Kosmos die Landwirtschaft betreiben kann. Und wie diese ganzen Pflanzen zu hochintelligent zusammenarbeiten. Also das war für mich eine neue Welt. Und ich dachte, wow, das ist ja, da kann man ja mit und nicht gegen die Natur arbeiten. Und um das besser kennenzulernen, habe ich auf so einem Demeterhof, war ich im Grunde Knecht. Ja, also ja. Der Bauer sagte zu mir, steh immer um 5 Uhr auf. Und am Freitag hat er mir dann so heimlich einen Hunderter in die Tasche gesteckt, damals noch D-Mark. und gesagt, sag nichts der Frau.
Ja.
Aber bin am Montag früh um 5 wieder da. Und der hat mir unglaubliche Dinge gezeigt, die ich jetzt gar nicht so ausbreiten kann, aber die ich dann filmte. Und ich habe dann 3 Filme gemacht über Ökologie. Ich wollte dafür das dem Südwestfunk verkaufen. Die wussten damals noch nicht mal, wie man Ökologie buchstabiert. Und wir haben 1974 gehabt.
Ja.
Es war erschreckend. Und dann durch verschiedene Umstände konnte ich die Filme selber finanzieren und habe die dann in den Kneipen, vor allen Dingen im Allgäu, so in den Wirtshäusern am Stammtisch von einem normalen Schwarz-Weiß-Fernseher vorgeführt. Und habe dann immer die Visitenkarten von Demeter-Beratern in der Tasche gehabt und dem einen und anderen Bauern zugesteckt und gesagt, wenn du umstellen willst, hier, bitte, das ist die beste Adresse. Und dabei ist mir klar geworden, diese Bauern, die haben keine Lobby. Also niemand interessiert sich für deren unglaubliche Arbeit, dem Menschen die Naturgüter zu vermitteln. Und dann habe ich gefragt bei der SPD, ob sie sich mal für biologischen Landbau irgendwie einsetzen möchte. Wurde abgewinkt. Nee, wir sind Arbeiterpartei oder dies oder das. Also null Chance. Dann bin ich zur CDU gegangen. Die haben gesagt, nein, wir sind eine Unternehmerpartei und brauchen wir auch nicht. Bei der FDP brauchte ich nicht mal fragen.
Ja.
Und dann hatten wir also Schwarze, Rote und Gelbe. Und dann war es für mich logisch, wir machen jetzt die Grünen. Das war überhaupt keine große Geschichte, diesen Namen zu erfinden. Ich hatte dann noch die Grüne Hilfe auch noch gegründet, um die Partei etwas vorzubereiten und bin dann neben meiner, ich habe dann so ein altes Bauernhaus stehen können, da neben Weckelweiler in Hohenlohe, und bin dann durch ganz Deutschland gereist, von Flensburg bis Berchtesgaden, und habe versucht, diese Bewegungen, die es gab, also Friedensbewegung, Frauenbewegung, Anti-Atom-Bewegung. Also da gab es ja einiges in Deutschland damals, wo man die nicht vereinigen könnte, um daraus eine Partei, die Grünen, zu machen. Also ich habe jede Woche 2 Vorträge gehalten und bin halt durchs ganze Land gefahren. Und das ging so von 74 bis 80. Und dann habe ich auch selbst noch 42 Wahlkreise gegründet, also initiiert, muss man sagen, und natürlich einen Landesvorstand gegründet, mitgegründet. Also wir waren da dann 6, eine Frau, 5 Männer am Tisch, unter anderem auch Winfried Kretschmann und so weiter, der nie was sagte, und haben da uns überlegt, was machen wir für ein Programm. Ich habe da das erste Programm von den Grünen sehr stark geschrieben und die Satzung entwickelt und so weiter und so fort. Und wups, es funktionierte. Wir waren auf Anhieb über 5% und dadurch, dass Baden-Württemberg das einzige Bundesland ist mit dem absoluten Wahlrecht, saßen also 6 Abgeordnete aus den Hochburgen, aus den Hotspots der grünen Bewegung im Stuttgarter Landtag.
Mich würde jetzt mal ganz dringend interessieren, weil ja eben die Grünen jetzt ja auch heute noch eine ganz starke politische Kraft sind, nur sie haben sich ja stark gewandelt. Damals, dieses erste Parteiprogramm, was du geschrieben hast, du kamst ja auch aus der Studentenbewegung. Jetzt würde mich mal interessieren, wie groß war der Einfluss marxistischen Denkens da? Gab es den überhaupt? Waren die Grünen zu diesem Zeitpunkt in dem Sinne eine linke Partei?
Also ich erinnere mich noch, ich war ja in der Odenwaldschule im Internat und war zusammen mit Dani Cohn-Bendit, der wurde später Fraktionssprecher der Grünen in Straßburg. Und wenn ich in Frankfurt war, habe ich bei dem in der Wohngemeinschaft übernachtet und da war auch immer Joschka Fischer in der Wohnung. Und wenn ich die Tür aufgemacht habe, hat er schon immer gesagt, oh, jetzt kommt der Körnerfresser. Und der hat mich also nur wegen den Grünen verlacht und ignoriert. Also die ganzen Linken wollten von dieser Ökobewegung, als wir sie starteten, also 74, 73, so in dem Jahr, überhaupt nichts wissen. Mhm. Er hat gesagt, wir sind der revolutionäre Kampf, wir sind bei Opel und so weiter und wir kämpfen den Sozialismus. Und also der hat mich nur verachtet. Und erst 1984, als die Grünen so die ersten Erfolge schon hatten, da hat er gerochen, oh, der Zug fährt zur Macht. Mhm. Und da sind dann die Linken, die ja gerne so ja, irgendwie an Macht interessiert waren, die sind dann plötzlich auf den Zug aufgesprungen. Und Joschka selber hatte so seine Gang, er hat ja immer so eine, im schwarzen Leder so eine Gang, alle in seiner Kneipe versammelt im Hinterraum und hatte die Anträge für den Beitritt bei der Grünen Partei dabei und hat jedem dieses Formular gegeben, hat gesagt, füll das aus, wir 25 treten heute in die Grüne Partei an, wir entern den Zug, arbeiten uns vor in die Lokomotive und ich werde Außenminister. Gesagt, getan.
Also krass, also man kann ab 84 von einer linksradikalen Unterwanderung der Grünen sprechen.
Gut, das ging bei mir schon los. Wir haben im März 80 diese Landtagswahl da, diesen Sprung geschafft über die 5%. Und dadurch gab es diese berühmte Wahlkampfkostenrückerstattung. Und das waren damals 1,2 Millionen. Boah, da gingen den Grünen die Augen über. 1,2 Millionen. Hier wird diese Nix-Nutze, die sozusagen am Existenzrand da navigierten, da liegt plötzlich 1,2 Millionen auf dem Tisch. Und da ging ein so ekelhafter Verteilungskampf los, so richtig unter der Gürtellinie,
ja,
dass ich dann schon im Januar 82, also noch nicht mal nach einem Jahr, gesagt habe, nee, das ist so ekelhaft, da mache ich nicht mehr mit und bin gleich ausgetreten aus den Grünen. Habe gesagt, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also es war schon hart, dass wenn man so 6 Jahre für etwas arbeitet, dass man das dann fallen lassen muss. Weil man merkt, charakterlich sind die Grünen überhaupt noch nicht entwickelt. Also diese Gier, die da losging nach dem Geld. Und du musst dir mal vorstellen, wenn man jetzt Regierungsmitglied ist, da hat man Milliarden zur Verfügung. Und solche Leute, die sich schon bei 1000 Euro sozusagen Schaum vor dem Mund hatten, kannst du dir vorstellen, was mit denen passiert? So, wenn so ein Nix nutzt, so wie eine Baerbock.
Ja, natürlich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, was da passiert.
Ja, die hat ihr eigenes Flugzeug, die hat ihren eigenen Flughafen in Berlin. Und die flippen alle aus. Also die kannst du mit Geld so leicht ködern.
Vor allem, was mich persönlich ärgert, ist, dass ja heute noch viele Leute große Sympathien mit den Grünen haben, weil sie die Grünen mit diesen alten Zielen immer noch verbinden und assoziieren. Aus deiner Ära, wo es wirklich um Ökologie ging, um Landwirtschaft, um was Positives, was ich auch unterschreiben würde. Und in Wahrheit sind es tatsächlich jetzt Wölfe im Schafspelz oder die immer noch von diesem Image zehren. Und ja, ich weiß gar nicht, wofür die stehen. Es ist ja eine Mischung aus meiner Sicht irgendwie so aus Kulturmarxismus und völlig vom neoliberalen Kapital auch korrumpiert.
Das ist ganz einfach. Die sind alle korrumpiert. Das ist bei der menschlichen Psyche ganz einfach. Die Baerbock und der Habeck, die waren schon, bevor sie überhaupt grüne Vorsitzenden wurden, waren die schon in der Atlantikbrücke. Die waren schon amerikahörig. Ja, die wurden schon getuned von den Interessen der USA und nicht mehr von deutschen Interessen. Und das vertreten sie heute. Also sie erlauben sogar, dass die Amerikaner einen Krieg gegen Deutschland führen dürfen. Nicht nur gegen Russland. Sie führen auch einen Krieg gegen Deutschland. Sie sprengen die Gasleitung. Sie sorgen dafür, dass die deutsche Wirtschaft in den Keller fährt. Weil wenn Deutschland sich mit Russland verbindet, also das Know-how mit der Energie, mit der günstigen Energie, da haben die Amerikaner so eine Angst, dass sie ihre Weltherrschaft verlieren, dass sie alles tun, dass das hier bergab geht. Und dafür sind die Grünen gerade gut genug. Man kann sie ja nehmen bei ihrer Vorstellung, weiß ich, die Natur braucht keine Industrie, und wir fahren jetzt alles runter und den Lebensstandard brauchen wir auch nicht mehr. Also da konnte man diese alten Ideale dermaßen pervertieren, dass das für manche Leute noch gar nicht bewusst geworden ist, wie hier sich der Kopf gedreht hat.
Es gibt ja, du hast ja erzählt, du hast damals in der Studenten-WG auch den David Kuhn-Bendit kennengelernt.
Und, der war bei mir in der Schule. Wir hatten 4 Jahre dieselbe Freundin.
Ja. Und gerade um den, also zeitgleich dieselbe, oder? aber gerade um den ranken sich ja auch im Internet so ein paar Mythen, wo der in Verbindung gebracht wird mit einer gewissen Pedo-Lobby oder auch die Grünen in den 80ern. Und ich weiß das immer sehr schwer einzuschätzen. Aber vielleicht hast du von solchen Vorwürfen auch schon gehört. Wie ist das einzuordnen? Weil ich meine, du bist Zeitzeuge. Deshalb frage ich dich.
Also, da gibt es so viele Geschichten und bis zur Pädophilie und so weiter. Also, ich bin da vollkommen abgerückt. Vollkommen. Das war aber schon ganz am Anfang. Wie gesagt, ich bin 82 dann wieder ausgetreten und da waren die Grünen für mich schon gestorben. In Verbindung zu Dani und so. Wir haben uns dann einmal auf so einem Altschülertreffen gesehen und dann habe ich zum Beispiel zu Dani auch gesagt, Dani, du weißt doch, dass der 11. September, dass das alles fake ist. Warum sagst du das nicht? Du bist Politiker. Du hast eine Stimme. Warum sagst du das nicht? Da brüllt er mich an. Das ist jetzt Fakt und halt die Klappe und so. Wir machen da mit und fertig. Also dieser Opportunismus, der ist so stark, wenn man mal Macht geschmeckt hat. Da gibt es überhaupt keine moralischen Schranken.
Ja. Wie erklärst du dir, oder wie würdest du eigentlich sagen, was sind die Grünen heute ideologisch? Ich meine, ist das Marxismus in einer anderen Verpackung oder sind das eigentlich rein neoliberale Interessen? Mit Ökologie hat es ja wenig zu tun noch.
Das sind Befehlsempfänger, Vasallen sind das, mehr mehr nicht. Die tun, was ihnen der große Bruder sagt. Der Olaf Scholz musste, bevor er mit den Grünen in die Koalitionsverhandlungen gehen, ganz schnell mal in die USA fliegen und sich das Okay holen. Und zwar holt er sich das dann nicht im Weißen Haus, sondern er holt sich das bei der Fed, bei der Federal Reserve Bank. Weil da war jetzt schon klar, jetzt muss richtig Geld gepumpt werden, damit man an der Macht bleibt. Muss man jetzt Hilfsprogramme und alles Mögliche machen. Also das Erste, was bei der Corona-Geschichte geändert worden ist, das waren nicht die Maßnahmen, die angeblich der Gesundheit dienen. Das Allererste, was im Bundestag beschlossen worden war, die Schuldenbremse aufzuheben. Und kurz danach, eine Woche später, hat die EU sogar den Stabilitätspakt gekündigt. Das heißt, es war absolut verabredet, jetzt machen wir richtig Geld. Und dadurch, dass die Geldherstellung monopolisiert ist von den Amerikanern, also selbst der amerikanische Präsident hat keine Verfügungsgewalt darüber, wie viel Geld in Umlauf kommt.
Ja, man muss da auch unterscheiden. Es sind nicht unbedingt die Amerikaner so, wie man sich das jetzt vereinfacht als Staat vorstellen kann, sondern es ist das, was man Deep State nennt. Eben diese Schattenstrukturen hinter dem Staat, die natürlich auch mit der Regierung und Administration verwoben sind. Aber letzten Endes kann man sagen, es ist die Macht des Geldes und der Leute, die das steuern.
Also wir sagen ja, Geld regiert die Welt. Aber wer regiert das Geld? Das ist doch die Hauptfrage. Und da sind wir bei einem Deutschen, Herrn Wartburg aus Hamburg, von der Wartburg Bank. Der ist 1903 nach New York gereist und hat die Second Bank, einer der größten Banken damals in den USA, beraten, wie man das Geldschöpfungsrecht in die eigene Hand bekommt. Und dafür haben sie 4 Versuche gestartet, das Gesetz im amerikanischen Kongress dahingehend zu ändern. Erst 1913 mit einem Coup, der durchgeführt worden ist von Woodrow Wilson. Es war ein amerikanischer Präsident, der im November 1913 gewählt worden ist. Was auch immer man von den Wahlen halten will.
Ja. Schön, dass du das anmerkst.
Dieser Mann bekam kurz danach einen Schlaganfall. Und seine Frau musste ihm die Hand halten, wenn er was unterschrieben hat. Und er hat im Auftrag der FED zum vierten Mal in den Kongress das Gesetz eingebracht, dass der Staat die Geldschöpfungsrecht in private Hand gibt. Und dieses Gesetz hat er am 22. Dezember 1913 in den Kongress eingebracht. Da war die Hälfte der Abgeordneten schon im Weihnachtsurlaub. Am Tag haben sie die Federal Reserve Bank gehabt. Das ist ein Familienunternehmen. Die haben sich hinter Masken getroffen, damit man nicht weiß, wer es genau ist. Und die haben nun angefangen, den Dollar, die Weltleitwährung, aufzubauen. Ja. Und die verhalten sich genauso wie jeder andere Kaufmann. Wenn ich zum Beispiel einen Stuhl herstellen will und baue dafür eine Fabrik, dann ist es völlig logisch, dass ich so viele Stühle wie möglich verkaufen möchte. Wenn ich so ein Handy herstelle, in das du vielleicht jetzt gerade reinschaust, oder so einen Computer, dann möchte ich so viele Computer wie möglich verkaufen. Genauso geht es dem Geldproduzenten. Er möchte so viel Geld wie möglich verkaufen, wobei er ist viel cleverer. Er verkauft nicht, er verleiht es. Das heißt, alles Geld, was er produziert, bleibt sein Eigentum. Er leiht es uns nur. Und die größte Idee, wie verleiht man am meisten Geld? Da gibt es eine ganz klare Antwort, das kann jeder nachrechnen. Wenn ich Rüstung finanziere.
Ja. Ja.
Rüstung ist das größte Geschäft überhaupt. Da kann ich Milliarden reinpumpen und später dann auch natürlich noch in die Digitalisierung. Aber erstmal 1913 ging es in die Rüstung.
Ist ja auch interessant, wenn ich das kurz anmerken darf, Rüstungsindustrie und Staaten, die sich Waffen kaufen, dahinter stehen ja auch letztlich Gefühlsmuster, Angst, die geschürt wird. Aggression, ja, also es sind ja auch negative Gefühle, wenn man das jetzt mal so Staaten vielleicht wie große Organismen betrachtet, die da gefüttert werden. Ne? Man investiert in die Angst, ja, Angst vorm Gegner.
Ja, und vor allen Dingen, man schürt erstmal einen Gegner. Am Anfang hat der Mensch noch gar keinen Gegner. Aber wenn man ihm psychologisch den Gegner beibringt, dann ist er bereit dafür, Rüstung, also aufzurüsten. Und wenn dann die Rüstung eingesetzt wird, das heißt, 1914 dann endlich der Krieg losgeht, dann wird so viel kaputt gemacht, dass man dann wieder mehr Geld braucht, um das wieder aufzubauen. Also Krieg lohnt sich für die Geldschöpfer doppelt.
Ja.
Erst für die Rüstung und dann für den Wiederaufbau. Und das hat aber noch nicht gereicht. Dann haben sie gleich den Zweiten Weltkrieg finanziert. Und das Clevere bei der Federal Reserve Bank ist ja, die finanzieren immer beide Seiten von einem Krieg. Die haben sogar dem Hitler Geld gegeben. Also von daher war das also ein super Geschäft. Und jetzt war die Überlegung, wie können wir jetzt wieder richtig viel Geld machen? Weil wir müssen das in jeder Generation machen. Die Einführung des Euro war auch schon hat schon ziemlich viel gebracht. Dafür gerade hat man die EZB in Frankfurt gegründet, die auf exterritorialem Gelände steht, die also supranational ist, die sich an keinerlei Gesetze halten muss. Den hat auch keine deutsche Polizei, kein Staatsanwalt. Niemand hat bei der EZB irgendwas zu sagen. Die EZB ist nur hörig der Federal Reserve Bank gegenüber, sonst niemand.
Ja, es ist die Europa-Filiale, ne? Und interessanterweise auch im alten Finanzzentrum Frankfurt angesiedelt. Hätte ja auch woanders stehen können. Aber da sieht man schon so, naja, dass da auch so alte Machtzentren immer noch eine Rolle spielen.
Ja, und wie? Das ist das sind kurze Wege. Da kann man sich schnell mal sozusagen ohne Überwachung treffen und ein paar Sachen bereden. Also das ist schon der clevere Standort. Und dass er auch in Deutschland ist. Er hätte ja auch in Paris sein können. Aber nein, er ist in Deutschland. Das ist ja auch besonders gut, weil Deutschland ist ja immer noch besetzt von Amerika. Wir haben ja keinen Friedensvertrag. Also die USA ist immer noch die Siegermacht, die hier im Land steht. Ja. Und die haben überall ihre Finger drin. Also ich glaube sogar, ich habe mal was gelesen, in 80% der großen Firmen steckt US-Kapital. Also die haben über, also BlackRock und so, die sitzen überall mit drin.
Ja, es gibt ja auch, ich habe mal ein Buch über eben diese, genau diese Besatzungspolitik gelesen, da waren auch Zahlen drin. Es ist ja zum einen so, dass der deutsche Staat in Anführungsstrichen, also ne, die BRD, dieses staatsähnliche Gebilde, ja auch die Besatzungstruppen hier finanzieren muss. Der deutsche Steuerzahler finanziert die, das zahlt der Ami natürlich nicht selber, seine Anwesenheit. Und dann ist es auch so, dass sie ganz viel neben dem Militärpersonal auch Geheimdienstpersonal haben. Zumindest geben sie offiziell zu, dass sie über 30.000 CIA-Mitarbeiter hier haben. Also das ist die offizielle Zahl, die sie auch öffentlich machen, wo kein Mensch weiß, was die eigentlich so treiben, wo die drin sind und welche Aufgaben die haben. Jetzt haben wir die Briten noch komplett unerwähnt gelassen mit ihrem Geheimdienst und ihren Netzwerken. Also das ist schon interessant, was sich in Deutschland so tummelt.
Also du, für so einen CIA-Agenten, der dafür gut bezahlt wird, für den ist so ein kleiner Abgeordneter ein leichter Fisch. Also den kann er dermaßen schmieren und überreden, da sozusagen mit dem großen Bruder gemeinsame Sache zu machen. Das ist überhaupt keine Kunst. Jemanden, der charakterlich sowieso nicht sich entwickelt hat, den dann in diese Politik mit einzubinden. Das hat auch mit Marxismus oder mit Links hat es gar nichts zu tun, sondern wenn man so aufgestiegen ist und man hat über sich noch viel Mächtigere, die sogar die Weltherrschaft innehaben, ja, dann brauche ich nicht zu fragen, was ich glaube. Ich gehe einfach mit.
Ja, ja, man ist dann wie so ein Offizier einer Armee, man hat auch so seine Männer unter sich und warum soll man sich da mit den Generälen verscherzen? Läuft man mit, solange man profitiert. Und ich glaube auch, es gibt drei Hebel, mit denen so Politiker gefügig gemacht werden. Das eine ist Bestechung, Lobbyismus. Das zweite ist Erpressung. Ich will nicht wissen, gegen wie viele Leute man irgendwas in der Hand hat, seien das dann so Sexgeschichten oder was auch immer. Also wo man dann einfach sagt, hör mal, Freund der Sonne, du machst jetzt, was wir wollen. Oder es gibt mal einen kleinen Skandal. Und der dritte Punkt ist Gewalt. Da darf man sich auch nichts vormachen. Ich denke schon, wenn man da sich wirklich widersetzt, dann hat man auch mal ganz schnell einen Unfall oder was ähnliches.
Also zum Beispiel nach 50 Jahren, nachdem die FED sozusagen das private Geldschöpfungsrecht bekommen hatte, 1963, genau 50 Jahre später, hatte doch tatsächlich der amerikanische Präsident John F. Kennedy den Mut gehabt, dieses Recht wieder zurückzufordern an den amerikanischen Staat. 2 Monate später war er tot.
Ja. Du fieser Verschwörungstheoretiker. Das waren Einzeltäter, das wissen wir doch alle. Nein, aber da muss man sich aber auch reinziehen. Jeder Mensch, der sich mit diesen Fakten befasst, dem ist ja völlig klar, was da gelaufen ist. Und da wird im deutschen Fernsehen oder in den Medien diese Geschichte da von diesem Schützen erzählt. Genau. Der da ja diesen Wunderschuss vollbracht hat. Und das glauben dann die Massen. Die sind so naiv.
Es gab sogar einen Staatsanwalt. In USA gab es einen Staatsanwalt, der wollte die Hintergründe dieses Mordes aufdecken. Und hat erstmal eine Klage gegen Unbekannt eingereicht und hat dann einen Prozess angefangen mit Zeugenvernehmung. 30 Zeugen sind auf dem Weg zum Gericht erschossen oder getötet worden. 30.
Ja. Ja, und da sieht man mal, mit wem man es zu tun hat. Also selbst jemand, der in der Stellung des US-Präsidenten ist, wird, wenn er da nicht funktioniert, kurz mal aus dem Weg geräumt. Und daran merkt man auch, dass ein US-Präsident ist nur eine Marionette. Also das ist nicht derjenige, der in den USA wirklich die Macht hat. Deshalb finde ich es ja auch so lächerlich, wenn sich dann hier, als jetzt US-Wahlen waren, Leute in Deutschland irgendwie streiten, Biden oder Trump, ist doch völlig egal, welche Marionette da im Weißen Haus sitzt. Entscheidend ist doch, wer die FED steuert. Das ist doch entscheidend. Und da wird nicht gewählt. Da haben wir eine Oligarchie oder eine Plutokratie, müsste man ja sagen.
Und das Interessante ist, diese Privatfamilie, der die Bank gehört, die zeigen sich ja nicht. Die findest du nirgendwo im Internet. Du weißt nicht mal, wo die wohnen. Aber die haben ein Board of Governors. Governors heißt ja schon Regierenden. Und das sind 12 Personen. Die repräsentieren für die ganze Welt die die Federal Reserve Bank. Und da war die eine Frau drin, die Yellen, die ist die erste Ministerin von Biden geworden, also Finanzministerin. Das heißt, die Verbindung von Fed zur Regierung war sofort personell als erstes etabliert. Und dann gibt es einen einzigen Deutschen in dem Board. Wer ist das? Dreimal darfst du raten. Da gibt es nur einen Kandidaten dafür. Und der sagt das ja auch noch laut und der vertritt auch diese Politik. Wolfgang Schäuble.
Ja, happy birthday. Ja, ich meine, den muss man, jetzt will ich nicht fies irgendwie auf unterem Niveau hetzen, aber ich persönlich finde, den Typ muss man sich nur angucken, dann weiß man, wessen Geisteskind der ist. Man hat ja im gewissen Alter, hat man ja das Gesicht, was man verdient.
Und wie du sagst, da ist ja auch immer mit Erpressung und Gewalt im Spiel. Also es ist ja bis heute nicht aufgedeckt, wer ihm da in den Rücken geschossen hat.
Ja.
Also, keine Ahnung, komischerweise, warum deckt man das nicht auf? Das wäre doch eine Leichtigkeit für die Polizei.
Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus. Ich meine, es gibt ja eh viele merkwürdige Verstrickungen. Ich meine, du kommst ja selber aus der 68er-Zeit. Du hast das damals als junger Mann miterlebt, die Ideale geteilt. Und jetzt in der historischen Rückschau, ich bin ja kein Zeitzeuge, ich bin erst danach inkarniert, aber da ist ja auch über die Frankfurter Schule, über die Amerikaner auch eine gewisse Einflussnahme schon da gewesen, überhaupt diese Bewegung erst auch so in der Form ins Leben zu rufen. Wie siehst du denn das? Ich meine, als Zeitzeuge hat man eine ganz andere Perspektive darauf, deshalb interessiert mich das.
Du, ich hatte in der Woche vor Ostern 68 war ich mit Rudi Dutschke in Prag, weil da war gerade der Prager Frühling. Und wir wollten mal mit den neuen Sozialisten da an einem Tisch reden. Wir haben dann Otto Schick getroffen. Das war damals von Dubček, der Wirtschaftsminister. Seine erste Entscheidung war Coca-Cola-Reklame auf den Wenzelplatz und solche Sachen. Rudi hat fantastische Reden vor den Prager Studenten gehalten. Mein Vater hat das Ganze finanziert mit seinen Büchern, die auf Tschechisch erschienen sind. Und dann sind wir zurückgefahren am Mittwoch vor Ostern. Und dann hatte Rudi und ich waren mit Stefan Aust verabredet, der damals Redakteur bei Konkret war. Und wir schrieben beide Artikel über unsere Erfahrungen in dem Prager Frühling. Mhm. Und dann hatte ich mich mit Rudi verabredet, dass er zu mir kommt und wir mal unsere Artikel sozusagen vergleichen, damit sich die gut ergänzen. Und da schaue ich auf die Uhr und denke, naja, Rudi kommt jetzt in der Viertelstunde. Da habe ich gerade noch Zeit, von der Treusenstraße rüber in die Windscheidstraße über den Kudamm zu laufen, um meinen Brief dort im Briefkasten zu werfen. Es gab ja noch keine E-Mail. Und wie ich auf den Kudamm komme, da ist ganz komisch, da rennt jemand, da ist Aufregung und so weiter. Und dann gucke ich dahin, dann liegt Rudi angeschossen auf der Straße. Und dann kommt ein Krankenwagen und ich springe damit rein und fahre mit ihm in die Klinik. Und dann hat er drei Kugeln im Kopf. Und dann geht's also fürchterlich los. Dann war die größte Demonstration, da hat man die ganze Nacht hat man bei Springer dann die Auslieferungsfahrzeuge angezündet, weil man wusste, dieser Bachmann, der Attentäter, der war von der Bild-Zeitung sozusagen gesteuert und so weiter. Und dann kam das Telegramm von Kiesinger, der damals Bundeskanzler war. Er wollte sich bei Rudi irgendwie seine Kondolenz oder was erweisen. Ich habe das Telegramm dem Briefträger abgenommen und gleich in den Müll geworfen und so weiter. Also wir haben genau gespürt, was da im Gange ist. Also ich war da immer sozusagen mittendrin und habe da schon gemerkt, ich meine, wir hatten ja auch so einen Kongress, zerschlagt die NATO. Das wäre ja heute nochmal aktuell gewesen. In der damaligen Technischen Universität eine riesige Veranstaltung. Aber das waren Studenten, das waren sozusagen Sandkastenspiele, ja. die, die hatten überhaupt keine echte Wirkung. Es gab zwar viele Menschen, die dadurch neu denken gelernt hatten, aber politisch hat sich in Deutschland überhaupt nichts geändert.
Ja. Es hat sich ja auch aus der Studentenbewegung dann ein terroristischer Arm entwickelt. Also ich will jetzt auf die RAF zu sprechen kommen. Und da ist ja auch sehr fraglich, inwieweit das staatlich gesteuert war. Hast du da als Zeitzeuge irgendwas miterlebt, was interessant wäre, was vielleicht auch in diese These stützt? Weil ich persönlich glaube nicht, dass sich da einfach ganz ohne Zutun der Geheimdienste aus dieser Bewegung dann auch was Terroristisches entwickelt hat oder Pseudoterroristisches. Ich weiß ja nicht, bei den Attentaten, wer da jetzt wirklich so immer Täter war.
Also ich saß irgendwie 1969 am Fernseher und da sprach Helmut Schmidt und er sagte, er wird jetzt mit der Studentenbewegung fertig und prägte den Satz, wir werden die einen integrieren und die anderen kriminalisieren. Da habe ich gedacht, Moment mal, wie will der mich denn integrieren oder kriminalisieren? Das ist doch meine Entscheidung. Und konnte mir gar nicht vorstellen, wie der das macht. Aber also ein Jahr später war schon alles klar. Da gab's in der Studentenbewegung so einen langhaarigen, nicht wirklich unsympathischen Typen. Und der hat immer für Gewalt gehetzt. Und der wollte mir zum Beispiel auch beibringen, wie man Molotow-Cocktail mischt. Ich war daran nicht interessiert. Ich habe ihn dann abends nach Hause gefahren. Aber er sagte immer, ich bin schon gleich zu Hause, ich steige aus. Und der hieß immer S-Bahn-Peter. Mhm. Und wir wussten ja nicht, wer er war. Aber später hat sich herausgestellt, das war ein Polizist im Offiziersrang. Den hat man erst enttarnt, als man Horst Mahler ins Gefängnis werfen wollte, weil der ihn irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Und da war ein Foto von dem S-Bahn Peter in der Zeitung und darunter stand Peter Urbach. Oh, dachte ich, boah, den kennst du doch.
Ja.
Und das war ein Polizist. Und jetzt wird mir auch klar, der wurde zum Beispiel angesetzt auf Andreas Bader. Andreas Bader gilt ja als der Gründer für die RAF. Und Andreas Bader war so ein Kleinkrimineller. Mhm. Er hatte die Ello Michel geheiratet, das war damals die Schönheitskönigin im Schwarzwald und hat die nach Berlin entführt. Und er war so ein Protztyp, er wollte immer nur den dicken Maxe spielen und er hat am liebsten so am Abend so amerikanische Straßenkreuzer geknackt, die konnte man ganz leicht aufschließen und mit denen losfahren. Und dann hat er irgendwie kleine Autos genommen und die an die Wand gedrückt und so, nur zum Spaß. Und natürlich wusste die Polizei das. Mhm. Als die Polizei mal zu ihm hingegangen hat gesagt, du, wir haben einen Job für dich. Du könntest jetzt mal richtig loslegen. Und da gab es einen Arzt in Berlin, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Namen nennen darf, ich kenne ihn sehr gut, und der erzählt, weil seine Frau ist dann auch später in den Terrorismus abgegleitet, nachdem er sich da von ihr getrennt hatte. Auf der Rückbank von seinem Auto saß Andreas Bader und Peter Urbach. Und Peter Urbach gab Andreas Bader die erste Pistole. Hier, hast du, also vom Staat her. Und jetzt mach mal was. Und dann sollte er dieses in einem Kaufhaus diese Umkleidekabine anzünden. Und damit hatte natürlich die Medien das gefundene Fressen. Und dann habe ich kapiert, ach so meinte Helmut Schmidt das. So kriminalisiert man Leute. Und dann sagt man, ihr habt Verbindung mit denen, also seid ihr auch Terroristen. Oder ihr werdet jetzt Lektor in irgendeinem Verlag oder macht jetzt Karriere und so weiter. Aber politisch werden wir euch sozusagen spalten.
Das heißt, man hat eigentlich die Angehörigen dann der Studentenbewegung mehr oder weniger vor die Wahl gestellt. Entweder ihr passt euch jetzt an und dann gibt es vielleicht für euch ja auch Zuckerbrot und gute Stellung so im Kulturbetrieb. Oder ihr werdet abgeschossen, praktisch zum Abschuss freigegeben. Könnte man dann auch sagen, dass dieser berühmte Gang durch die Institution gar nicht jetzt so ein genialer Schachzug dann der Alt-68er zum Teil war, sondern eher, dass sie da ja auch reingedrängt wurden? Und
natürlich, das war eine Strategie. Unsere Wortführer, wie hießen sie alle? Lefebvre, Rabel und so weiter, die haben alle Karriere gemacht. Peter Betz wurde super Vertreter für Marlboro und so weiter. Also da war nichts. Die haben sich vorher als Links, als Marxisten und sowas profilieren wollen. Da gab es überhaupt keine charakterliche Barriere, um dann rein kapitalistisch in ihrem Sinne sozusagen zu existieren.
Ja, das sind so, ich glaube, daran habe ich mich auch immer gestoßen, weil ich habe ja auch viel Kontakt mit 68ern, nun eben nicht als Zeitzeuge, sondern ich könnte vom Alter her euer Sohn oder beinahe Enkel sein, aber 68er waren meine Lehrer, 68er waren Professoren, es waren irgendwie, weiß ich nicht, Bekannte meiner Eltern, es waren immer ja Ältere, die ich kennengelernt habe und ich fand viele irgendwie heuchlerisch, also die ich dann kennengelernt, als die auch schon über 60 waren, die dann teilweise geredet haben wie überzeugte Marxisten, aber irgendwie in einer riesen Altbauwohnung residieren und da stehen die Golfschläger im Eingangsbereich und ich hab immer gedacht, ihr lebt eigentlich wie klassische Bourgeois-Angehörige und predigt aber irgendwie was ganz anderes. Das hat für mich nie zusammengepasst und das habe ich immer als unangenehm empfunden.
Und das ist ja heute noch so. Die predigen irgendwas, was sie... Die machen das Gegenteil von dem, was sie predigen. Und deswegen ist das die Antwort auf deine Frage, wieso rennen denen heute noch so viele Leute hinterher? Erstens, weil sie keine Alternative haben, weil es ist völlig egal, welche Partei du wählst. Die sind alle sozusagen auf dem Strings. Und in dem Moment, weißt du ja, wenn einer dann plötzlich Regierungsmacht bekommt, dann gilt sowieso nicht mehr das, was er vor der Wahl gesagt hat.
Ja, gucken wir uns in die Grünen an, die haben vor kurzem hier an der Wahl teilgenommen mit dem Slogan keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete.
Ja.
Kuckuck, ne? Sieht jetzt ganz anders aus. Aber ich finde das total spannend, wenn du so ein bisschen als Zeitzeuge historisch aus dem Nähkästchen plauderst, weil das eine ganz andere Qualität hat, als wenn ich mir irgendwie Spiegel-TV-Dokus angucke oder Bücher lese. Jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast viele dieser Leute, auch ja der Führer von damals, also Dutschke, David Cohn-Bendit, Fischer, solche Leute.
Fischer hatte in der 68er-Bewegung, war der in Frankfurt, der hatte dort den RK, Revolutionären Kampf, und hatte mit Dani die Buchhandlung gemacht, wo man eben so linke Bücher verkauft hat. Aber der war nicht, ja, das war schon Studentenbewegung im gewissen Sinne, aber das Zentrum war damals Berlin oder Paris.
Das war eher an der Peripherie. Aber wie schätzt du die Leute, ja, sag ich mal, charakterlich ein? Gibt es da welche, wo du immer noch sagst, ach, sind mir eigentlich sympathisch oder war doch irgendwie eine gute, große Persönlichkeit oder sagst du alles eher verkommen und korrumpiert? Gibt es da noch jemanden, an den man glauben kann?
Charles, ich kenne niemanden. Niemanden von denen kenne ich noch heute, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ich könnte jetzt zig Namen aufzählen von denen, die ich da alle kannte. Ich meine, wenn du zum Beispiel Winfried Kretschmann nimmst, der ist ja heute Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Und von dem gibt's ja diese berühmten Zitate mit dem Waschlappen und solche Sachen. Und der profiliert sich ja als wirklich Hardliner. Und der saß ja auch immer mit uns da am Tisch für den ersten Landesvorstand, den allerersten Landesvorstand einer grünen Partei. Und der sagte immer nichts. Ich sagte, Winfried, was meinst du denn, wenn wir da über Partei, über Programm, über so geredet haben? Da kam nichts von ihm. Und dann haben wir noch länger diskutiert und irgendwann waren wir uns einig, das machen wir jetzt. Also da stimmen wir alle zu, das schreiben wir ins Programm oder diese Aktion machen wir und so weiter. in dem Moment, wo der Beschluss gefasst worden war, sagte er, dafür bin ich auch.
Das ist klar.
Er hatte einen Riecher, immer sich dazu zu äußern, was die Mehrheit will.
Ja.
Und das betrachtet er ja auch als seine große Qualität.
Ob das eine Qualität
ist? Ja, die Grünen waren ja zum Beispiel gegen Stuttgart 21, gegen diesen Bahnhof. Und dann musste man aber aufgrund der Machtverhältnisse eine Volksbefragung machen. Und da kam ja angeblich heraus, dass es doch eine Mehrheit für den Bahnhof gibt. Am nächsten Tag war Winfried Kretschmann auch für den Bahnhof. Am Tag davor noch dagegen. Und sagte, ja, ich bin ja auch ein Landesvater. Ich gehe mit meinen Kindern. Wenn die das wollen, dann bin ich auch dafür. Und insofern ist es ein ganz einfaches Spiel. Wenn man solche Leute oben hat, die sind manipulierbar. Man hat mal gefragt, Herrn Kohl, wieso er 16 Jahre lang Bundeskanzler bleiben konnte. Der längste Bundeskanzler aller Regierungschefs da. Und da war die Antwort, man konnte ihn am leichtesten kneten.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Vor allem dieses Verständnis, was du gerade beschrieben hast, eines Landesvaters, der mit den Kindern geht. Also, das kann man als echter Vater nicht machen. Der Vater ist eigentlich dafür da, eher die Kinder in die richtigen Bahnen dann zu leiten. Ja, es ist schon bezeichnend. Ich finde es ja auch interessant, Ökologie als Themenfeld, gerade das für die Politik zu entdecken, finde ich eigentlich brillant, was damals passiert ist, dass man das in den Fokus rückt. Und ökologische Fragestellungen betreffen uns ganz massiv. Umweltschutz, Naturschutz. Und dass das jetzt wiederum, was ja auch eigentlich immer eher gegen die Großkonzerne, die Raubbau an der Natur betreiben, gerichtet ist, jetzt von genau denen gekapert wurde und verdreht wurde zur Klimaagenda. Also auch das, da finde ich einfach, also natürlich super clever, aber dass die Leute das nicht durchschauen. Dass Umweltschutz und Naturschutz und Tierschutz, das ist eine Sache und diese Klimaagenda ist ganz was anderes. Ja,
ja du, das arbeitet man ja immer. Mit, am besten mit unsichtbaren Dingen wie CO2 oder ein Virus oder ein Putin, den man nicht kennt. Also es ist unglaublich gut, Menschen einfach eine Imagination zu präsentieren, die man muss sie nur stark genug vertreten, dann wird sie zur Wahrheit. Und wenn man da die Medien beherrscht, dann ist das eigentlich kein schwieriges Spiel.
Ja, natürlich. Es sitzen ja auch oben an den Machtschaltern gar nicht so endlos viele Menschen. Ich meine, ich glaube, selbst in Deutschland gehören alle Medien, wenn ich mich irre, 5 Unternehmen oder 5 Familien. So, dann hast du noch die paar hundert Politmarionetten, die amerikanische Besatzungsmacht, die Banker. Das ist ja am Ende keine unendlich große Menschenmenge, wo dann die an den entscheidenden Hebeln und Knöpfen mal gedreht wird. Das erscheint uns unten in der Volksbasis nur so. So.
Vor allen Dingen, du musst dir mal vorstellen, in welchem Herrschaftsmodell leben wir denn eigentlich? Das ging ja schon vor ein paar tausend Jahren los. Da hat man schon das Gesetz eingeführt, ich bin der Herr, dein Gott, du darfst keine anderen Götter haben neben mir, sonst Kopf ab. Und das heißt, man hat den Menschen ein Weltbild beigebracht, da gibt's eine ganz hohe Spitze und da sitzt einer, ein einziger, der heißt Gott. Also ich habe zum Beispiel 4 Jahre mit dem Naturstamm in Südindien einen Film gedreht, mit den Toda. Und wenn man die gefragt hat, was habt ihr denn für eine Religion? Da haben die das Wort nicht mal verstanden. Die wussten überhaupt nicht, was ich da frage. Und für die war alles lebendig. Die haben mir sogar gesagt, ich soll mal hier die Steine filmen, weil das waren vorher Ratten und mit denen soll ich reden und so weiter. Es war alles lebendig, alles war eine Diversity, alles war pluralistisch. Die werden nie auf den Gedanken kommen, einen Häuptling zu wählen oder irgendwie so eine Pyramide aufzubauen. Das wäre für die völlig absurd. So konnten die gar nicht denken.
Wie waren deren Lebensgemeinschaften organisiert? Wenn du sagst, die hatten keinen Häuptling. Die haben ja wahrscheinlich irgendwie in einer dörflichen Struktur gewohnt.
Die waren, das sind ja nur, die leben da oben in den Tigris. Das sind ja nur so 1000 Menschen.
Mhm.
Die leben in einem Gebiet so groß vielleicht wie der Bodensee. Und die arbeiten nicht. Deswegen habe ich mit denen einen Film gedreht.
Ja, sehr sympathisch.
Der das denen erlaubt hat. Die machen keinen Ackerbau, gar nichts. Die sind aber befreundet mit den wilden Büffeln. Und die Büffel halten zu ihnen. Und die lassen sich von ihnen melken. Und daraus machen sie Milchprodukte. Und die Milchprodukte, die tauschen sie dann manchmal um mit dem Stamm, der unter ihnen lebt, den Kottas. Und die Kottas, die machen schon Landwirtschaft. Die bauen auch Reis an. Und dann wird halt da ein bisschen so getauscht. Aber ansonsten haben sie einen Dschungel um sich herum, oder muss sagen, gehabt. Und da sind sie einfach hineingegangen und haben die Früchte gepflückt. Und davon haben die gelebt. Also die haben den ganzen Tag mit Kommunikation verbracht und sind oft 30 Kilometer am Tag gelaufen. Und sie laufen immer barfuß, weil das Gras ist ja der Teller für ihre Schwestern und Brüder, den Büffeln. Und da geht man nicht mit Schuhen durch. Und hatten sie auch nicht. Sie haben auch keinen Kalender gehabt. Sie hatten keine Schrift. Schrift gab es in dem überhaupt noch nicht. Und so weiter. Also da hat man gemerkt, man kann ein völlig anderes Modell haben von dem Universum, in dem wir leben. Und diese perverse Vorstellung, dass es da ein Zentrum gibt, die wird ja wiederholt von der Wissenschaft mit der Idee vom Urknall. Da hat man auch die Gefühl, es gab einen Anfangspunkt. Oder Gott hat die Welt geschaffen in 7 Tagen. Ein Materialist braucht immer einen Anfangspunkt. Weil die Materie unterliegt dem Gesetz von Werden und Vergehen. Das heißt, irgendwas muss geworden sein, und dann vergeht es auch irgendwie. Also ohne einen Anfangspunkt kann ein Materialist gar nicht denken. Aber wenn wir uns die Natur anschauen, das ist ein Perpetuum mobile, das läuft immer weiter und weiter und weiter. Der Geist hat keinen Anfang, kein Ende und so weiter. Also man müsste seine Philosophie komplett ändern. Dadurch, dass wir aber etabliert worden sind in dieser Pyramide und die Masse der Menschen da unten lebt, und jeder immer höchstens den, der über ihm kennt. Also man kennt seinen Vater, man kennt seinen Chef, man kennt seinen Pfarrer, man kennt seinen Polizisten und so weiter. Aber dann schon eine Ebene höher ist es schon schwierig. Wer ist denn da? Und noch 3 Ebenen höher und 4 Ebenen, da weiß ich überhaupt nicht mehr, wer da eigentlich das Ruder in der Hand hat. Und ganz oben, da sitzt die Federal Reserve Bank. Das ist unser Gott. Das Geld ist unser Gott.
Ja, ja, wobei ich ja jetzt noch sagen würde, da sitzen noch die Familien drüber, die das dann steuern, ne?
Ja, aber es läuft auf eine Spitze zu.
Mhm. Ja, absolut. Kann man
sich da unten nicht vorstellen.
Und es ist ja auch interessant, weil ja der Marxismus eigentlich vorgibt, ja auch so ein System überwinden zu wollen. Er ist aber im Materialismus verhaftet. Deshalb sehe ich immer im Marxismus nicht die Lösung. Der kann das gar nicht.
Ja, vor allen Dingen hat der Marxismus einen riesigen Fehler. Marx hat die Parole ausgegeben, das Sein bestimmt das Bewusstsein.
Ja, ja. Ja, Materialismus, das ist nicht so.
Eben, es ist genau umgekehrt. Es ist komplett verkehrt. Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Dafür arbeite ich.
Ja, und so eben aus dieser Prämisse heraus lässt sich dann ja auch Heilarbeit durchführen. Und da kommen wir dann eigentlich zum nächsten Thema, in dem wir in unserer zweiten geplanten Sendung sprechen wollen, allerdings nicht heute. Heute hatten wir uns vorgenommen, mal so ein bisschen, ja, eben so eine politische Rückschau zu machen, weil Clemens, du halt eben diese Vergangenheit hast und da als Zeitzeuge so Spannendes berichten kannst. Aber liebe Zuschauer, es gibt auch noch einen anderen Clemens Kobi, das ist nämlich jemand, der sich ganz extrem mit Heilung befasst, Heilung eben über Bewusstseinsarbeit. Und da werden wir in der nächsten Folge, wenn wir unser Gespräch fortsetzen, drüber sprechen, und da wird uns Clemens unheimlich interessante Dinge zu erzählen. Heute ging es mehr, das ist jetzt auch meinem persönlichen Wunsch geschuldet, um diese politischen Sachen, weil ich endlich das erste Mal in meinem Leben es geschafft habe, einen 68er zu finden, der mir sympathisch ist. Das musste ich natürlich ausnutzen. Und in dem Sinne, Clemens, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dein Wissen und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und ich freue mich ganz doll auf unser nächstes Gespräch.
Okay, Charles. Ja, ihr müsst mal entschuldigen, das ging jetzt so querfeldein über alles ein bisschen so drüber. Aber man kann da an jedem Punkt natürlich tiefer einsteigen und das auch besser recherchieren und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, und darüber reden wir dann in der nächsten Sendung, dass man den Kompass, also sein Berater in sich selber findet und nicht da draußen bei Politikern oder anderen irgendwie Großkopfigen, sondern dass man lernt, in sich selber die Orientierung zu finden. Und darüber reden wir gerne das nächste Mal.
Wunderbar. In dem Sinne, liebe Leute, liebe Zuschauer, ciao und bis bald.